Auf die Schnauze.
Er ist weiß, hat ein typisches, langes, ziemlich dichtes Fell. Jeder, der ihn sieht, fällt vor Hingabe tot um und will ihn sofort streicheln. Es gibt keine andere Tierart auf der Welt, die so viele ähnliche Emotionen hat wie wir. Liebe, Vertrauen. Er schläft nämlich gerne im Fahrstuhl.
Wirklich?
Das findet er ganz toll. Dann fährt er auch manchmal rauf und runter. Möglichst alt werden mit gesundem Körper und Geist und dann schnell sterben. Das ist tatsächlich das Ziel.
Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
Diese Folge Auf die Schnauze wird euch präsentiert von Purina. Purina ist davon überzeugt, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Deshalb engagiert sich der Tiernahrungshersteller über den Rand des Napfes hinaus. Für Haustiere und die Menschen, die sie lieben. Im Rahmen seines Engagements fördert Purina Organisationen, die sich für Menschen in schwierigen Lebenssituationen einsetzen und die Kraft der Mensch-Tier-Beziehung nutzen. Als Markenbotschafterin unterstützt unser heutiger Gast, Moderatorin und Autorin Nina Ruge, dieses Engagement, indem sie sich gemeinsam mit Purina unter anderem für Vita e.V. Assistenzhunde stark macht.
Auf die Schnauze.
Träges Schlappohr oder flinker Flitzer? Mindestens aber eine haarige Angelegenheit. Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen? Hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber.
Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf bei Instagram @aufdieschnauze.
Es gibt ja etwas, das sich vermutlich jeder wünscht, nämlich gesund zu altern. Ein Thema, das unser heutiger Gast sich als absolutes Herzensthema ausgesucht hat. Und da hat sie auch was mit mir gemeinsam, muss ich sagen, oder mit uns beiden eigentlich. Denn wir alle setzen ja, genau wie Nina, auf gesunde Ernährung.
Ja, aber nicht nur das, denn auch die Liebe zu Haustieren haben wir gemeinsam, insbesondere Hunde. Und die können natürlich auch etwas dazu beitragen, dass es uns gut geht und wir etwas für unsere Gesundheit tun, nämlich Bewegung. Unser Gast hat einen Hund, Katzen und sogar Hühner und sie ist auch eine echte Expertin, was diese Themen angeht.
Ja, über das, was Hunde denken und fühlen, hat sie schon mal ein Buch geschrieben und war auch schon mal Hundebotschafterin. Und zum Thema gesund altern gibt's natürlich auch schon Bücher und auch einen Podcast.
Ja, und besonders in den Ohren geblieben ist die Journalistin, Autorin und Moderatorin, allerdings mit einem Satz: Alles wird gut, bei Leute heute nämlich im ZDF. Und ob sie den heute noch sagen würde, das fragen wir natürlich auch nach.
Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
Nina Ruge.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Auf die Schnauze.
Ich freue mich sehr.
Alle hatten eine Anreise und du die längste, ne? Du kommst nämlich aus der schönen Schweiz.
Ja. Ganz genau. Und ich habe es gewagt, heute mal die Umwelt zu verschmutzen, bin geflogen, weil ich hätte dreimal umsteigen müssen. Mit 5 Minuten Umsteigezeit, das traue ich der Deutschen Bahn noch nicht.
Ja, wir haben es ja auch nur ganz knapp geschafft, dank der Deutschen Bahn, weil ich hatte nämlich genau das Problem. Aber jetzt sind wir alle da und treffen uns rund um die Vita-Gala. Das ist ja durchaus eine außergewöhnliche Abendveranstaltung, weil nämlich jede Menge Hunde anwesend sind, was man ja von so normalen roter Teppich-Charity-Events nicht so kennt. Vita, ein Verein, der die Ausbildung von Assistenzhunden für Menschen mit Beeinträchtigung unterstützt. Du bist jedes Jahr eigentlich dabei, ne? Was ist für dich das Besondere an der Gala?
Dieses tiefe, herzliche Hund-Mensch-Gefühl. Wenn ich, an jedem Tisch ist ja ein Hund mit einem Menschen mit Handicap, mit Behinderung. Und wenn ich diese tiefen, entspannten Hunde bis morgens um 1 unter den Tischen sehe, hin und wieder müssen sie da mal so ein bisschen Gassi und das war's dann. Und diese tiefen, innigen Blicke zu ihren Menschen erlebe, das ist eine völlig andere Gala als andere, die halt doch sehr viel eitler, sehr viel oberflächlicher und oft auch, ja, beliebiger sind. Aber diese Gala hat Tiefgang.
Ja, das stimmt. Ich habe das im letzten Jahr zum ersten Mal erlebt und war wirklich auch sehr beeindruckt, vor allem, weil mein Hund zu Hause recht quirlig ist. Also ich bin gespannt, ob man den auch so erziehen könnte, dass er das mitmacht. Und dadurch ist es aber auch eine ganz besondere Atmosphäre, oder? Durch die ganzen Hunde.
Ja, ich meine, wenn man davon einfach mal vom Tisch aufsteht, muss man wirklich aufpassen, dass man nicht über irgendeinen ganz entspannt liegenden Hund stolpert. Und alle wedeln freudig mit dem Schwanz, sind unglaublich gut gestimmt. Und ich frage mich, wie sie das machen, weil da ist ja laute Musik, Riesenapplaus, die Leute kreischen zum Teil und die Hunde sagen sich, ich bin bei meinem Menschen, was soll's?
Ja, die sind einfach wahnsinnig gut ausgebildet, muss man sagen. Es ist ganz, ganz toll. Und du bist ja tatsächlich auch als Botschafterin hier für den Tiernahrungshersteller Purina, der ja Vita ebenfalls unterstützt. Also warum ist euch dieses Engagement für Vita dann auch so besonders wichtig?
Ja, Purina sagt sich ja, wir möchten gerne das Thema Hund oder Tier-Mensch-Beziehung, das möchten wir unterstützen, weil in unserer Zeit geht so viel an Wärme, Liebe und Geborgenheit verloren. Gerade Menschen mit Handicap, aber auch Menschen in einer großen Krise brauchen genau das, Wärme, Liebe und Geborgenheit und auch Beständigkeit und Vertrauen. Und das in Form von Assistenzhund-Ausbildung zu unterstützen, seit über 20 Jahren macht Purina das, halte ich auch für ein unglaublich schönes Signal, nicht nur für die Menschen mit Behinderung, die wirklich damit ein gigantisches Geschenk bekommen, sondern ein Signal auch nach außen, dass wir den Wert eines Hundes, eines gut erzogenen Hundes für eine Beziehung in einer Familie, für ein Kind, für einen älteren Menschen, dass wir das nach außen tragen und auch deutlich machen, wir brauchen nicht immer Medikamente und wir brauchen nicht immer Institutionen, sondern auch das ist ein unglaublich hilfreicher Weg, in einem krisengeschüttelten Leben eventuell gut unterwegs zu sein.
Jetzt hast du ja zu Hause einen Labradoodle, Rico heißt der. Würde der denn so ein Abendprogramm mitmachen?
Also Rico wäre jetzt beleidigt, er ist ein Golden Doodle.
Dann ist er ja wieder Benji und der Benji ist sehr aufgedreht. Ist Rico auch aufgedreht?
Rico ist ich weiß auch nicht, wie er das macht, ist in Phasen total entspannt. Natürlich jeder Hund, gerade junge Hund, muss ja pennen den ganzen Tag. Aber wenn er dann aufwacht, ist der ein Derwisch. Ist der Wahnsinn. Und auch wenn er mich länger nicht gesehen hat, ich frage mich immer, warum bist du jetzt wieder so aufgespult? Wir haben uns vor 10 Minuten nicht gesehen und jetzt begrüßt du mich schon wieder so. Spinnst du? Hast du vielleicht eine Fehlschaltung? Nein, sagt er dann. Ich bin so. Ich bin einfach ein bisschen überschießend in meiner Emotion.
Ja, das ist der Pudel. Ne? Ja, der bringt das mit. Ja. Aber dadurch sind die auch nicht so einfach zu handeln. Ne? Oder wie ist eure Beziehung? Ist der auch so auf dich fixiert, ähnlich wie jetzt diese Assistenzhunde? Oder kann man das gar nicht vergleichen?
Also es ist eine unglaublich innige Beziehung, auf jeden Fall. Nur, ich habe schon gedacht, mit meinen beiden Schweizer Sennenhunden hätte ich doch ein ziemliches Thema gehabt, was das Erziehen angeht. Mit dem habe ich noch ein größeres. Mhm. Als er ganz klein war, war ich wirklich an meinen Grenzen, weil der war so überdreht. Ich konnte ihn nicht ohne Maulkorb rausnehmen. Der hat Steine gefressen, der hat alles ins Maul genommen, was es nur so gab. Der ist abgehauen, also es war unfassbar.
Jetzt ist ich finde es ganz beruhigend gerade. Es ist nicht nur bei mir so.
Und jetzt hat er entdeckt, dass er über unseren Gartenzaun springen kann. Das heißt, gerade in der letzten Woche hatte ich das große Vergnügen, ihn aus dem Wohnzimmer unserer Nachbarn einzusammeln, aus dem Vorgarten, wo er gerade einen Haufen gemacht hatte, unserer Nachbarn wieder einzusammeln, ihn von einem anderen Nachbarn beim Toben mit anderen Hunden, da war er aber gar nicht eingeladen, zu holen. Jetzt liegt er an der Schleppe. Kleine die ganze Zeit. Jetzt darf er überhaupt nicht mehr frei rumlaufen. Das sind Themen. Ich habe auch eine Hundetrainerin. Ich dachte, ich hätte auch schon wirklich viel gelernt. Auch mit Martin Rütter war ich ja viel unterwegs. Aber dieser Hund bringt mir doch bei die Erkenntnis, dass man nie auslernt. Ja.
Das heißt aber, der wäre nicht der günstigste Partner jetzt für so eine Gala.
Danke, dass du aufs Thema zurückkommst. Der wäre allein schon die vielen anderen Hunde. Der ist, ich weiß nicht, ob dein Hund genauso ist, aber
ich glaube schon,
es geht so. Der ist so lieb. Der ist, geht auf alle anderen Hunde zu, sagt immer, hallo, wer bist du? Spielst du mit mir? Und es gibt sehr viele, die dazu keine Lust haben. Oder die ihn zu groß finden. Das ist ja ein Maxi.
Die sind groß, ja.
Die haben Angst vor ihm. Dann fangen die an, Angst zu bellen oder was auch immer. Und er immer völlig entsetzt. Ja, wieso? Wieso spielst du nicht mit mir? Das würde jetzt an den Nachbartischen auf dieser Gala unter Garantie passieren. Da würde ich jeden Tisch abgrasen, erstmal Hallo sagen, gucken, ja. Spielst du mit mir? Und wenn nicht, dann würde er eventuell unterm Tisch liegen, aber vorher keine Ruhe geben.
Ja, der Benji hat auch ganz toll gespielt, als der jünger war, muss ich sagen. Das war so süß, ne? Richtig rumgekugelt mit anderen Hunden. Jetzt aber würde der eher andere Rüden, würde er da ankläffen. Also jetzt ist er so, hat er sich da so geändert, ne? Aber die, ja, die sind sehr verspielt, wenn sie jung sind, ja.
Rico ist anderthalb halt.
Ja.
Geht noch ein bisschen was. Ja. Aber ich finde, das macht ja auch die Atmosphäre auf der Gala aus. Letztes Jahr hatte ja Dunja Hayali ihren Hund mit. Und ich finde, es gibt dann immer diese witzigen Situationen, weil sie war dann ja auf der Bühne und der Hund lief da so rum und sie war dann nur so, ah ja, da drüben ist er, na gut. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass es immer irgendwie lustige Situationen gibt mit den Hunden einfach. Ne? Ja,
hat er nicht auch immer was geklaut?
Der hat doch Geld geholt,
ja,
oder?
Der hat Geld geholt. Ach, das ist ja auch
genau.
So wahnsinnig gut erzogen.
Wenn man das unseren Hunden mal beibringen
ja,
könnte.
Ich glaube einfach, die Retriever sind einfacher zu erziehen.
Schön wäre es. Ist ja ein Golden Retriever in meinem Dudel drin.
Ja, genau. Aber der Pudel ist sehr dominant, wie ich auch festgestellt habe, ne? Im Charakter.
Aber so intelligent. Ja. Ich bin jetzt auch dazu übergegangen, mit ihm Tricktraining zu machen. Das ist das Einzige, was mit ihm wirklich gut funktioniert. Mit meinen anderen Hunden habe ich mal Ball gespielt, Frisbee, Ringwerfen und so. Das konnte man auch länger tun. Das habe ich zum Teil übertrieben. Dann hatten wir einen Kreuzbandriss. Oh. War mein Fehler, habe ich aber auch erst schmerzhaft hinterher gelernt. Aber mit ihm, mit Rico, zweimal Ball werfen, dann guckt er mich an und sagt, ja und jetzt? Ja, das ist mir zu langweilig. Also gestern Abend habe ich angefangen mit ihm die Rolle. Also er liegt auf dem Boden, ich mache immer dieses Puff, da muss er sich hinlegen und so tun, als wäre ein toter Hund. Und jetzt machen wir weiter und dann dreht er sich in der Rolle über den Rücken.
Ach, toll.
Und viele andere, er läuft durch die Beine, er gibt Pfötchen, er macht Handstand und solche Sachen. Das übt er wahnsinnig gerne. Und ich muss da Zeit investieren. Ich mache das über die Dog University und habe selber ganz viel Spaß daran. Aber ich muss da auch richtig dranbleiben.
Aber erzähl mal, das finde ich spannend. Wie oft, ich frage mich immer bei diesen Sachen, wie oft muss man dem das irgendwie zeigen, dass der das überhaupt mal macht oder dass der überhaupt weiß, was man von ihm will? Oder verstehen die das schnell, weil die so intelligent sind?
Die sind so intelligent, die kapieren das sofort. Vor allem, es ist ja immer verbunden mit Leckerli. Da darf man ja hemmungslos, muss man natürlich vom Futter abziehen, ist klar. Und das weiß er. Außerdem hat er so einen Spaß dran. Ich merke manchmal, wenn ich ein bisschen zu schnell vorgehe, ich wiederhole immer alle Tricks, die ich mit ihm bisher gelernt habe, bevor ich was Neues mit ihm mache. Und dann ist er so motiviert, dass er die dann durcheinander bringt. Also er soll zum Beispiel, sage Mitte, habe die Beine so im V und er soll sich von hinten unter mich setzen und mich angucken. Und dann hat er das jetzt vergessen. Huch, und dann macht er plötzlich Männchen oder er geht in Todnot. Das ist mein Fehler. Ich habe dann zu schnell die verschiedenen Tricks gewechselt. Aber er ist hypermotiviert und freut sich schon auf die nächsten Tricks.
Aber das ist interessant, schön, dass du es sagst, weil ich habe das auch probiert mit diesem Online-Kurs und mein Hund, ich habe einen Pudel, einen reinen Pudel, der geht nicht auf Leckerli. Und dann fand ich es schwierig, weil du dann manchmal, die sagen dann ja immer, du musst quasi seine Nase bei der Rolle oder so hinter dem Leckerli herführen. Ja. Ne? Und wenn der Hund sich aber nicht fürs Leckerli interessiert, ich glaube, ich müsste dann wirklich mit Schinken oder Käse oder Würstchen, dann geht's vielleicht.
Ja,
aber
mit Martin Rütter habe ich ganze Käsebrocken pfundweise verfüttert, was jetzt auch nicht so toll war. Aber dazu gehört ja auch so ein akustisches Signal zu geben. Also ich mache immer.
Okay.
Also er hat das richtig gemacht, dann kriegt er erst das und dann das Leckerli.
Ah, okay.
Und er reagiert schon ganz stark auf das.
Ja, das muss ich nochmal austesten.
Also. Ja gut, aber du sagst mit dem Leckerli oder wie auch immer die Nase, aber woher weiß er denn dann, dass er sich rollen muss und nicht der Benji würde wahrscheinlich so hinter dem Leckerli hergehen, oder? Also ich finde das schon, da brauchst du viel Geduld, oder?
Ja, also eine gute Anleitung und ich finde, also ich habe mit denen keinen Kontrakt, aber Dog University, finde ich, hat einen sehr, sehr guten Trickkurs und so wie die das aufbauen, habe ich das einfach nachgemacht und das hat super gut funktioniert und bei Rico eigentlich schneller als in dem Kurs.
Ah, toll, das klingt gut.
Siehst du, Christine, das kommt auf unsere kurzfristige Zieleliste.
Ja, das muss auch, weil der Benji ist auch so ein wacher Hund und solche Tricks habe ich mich noch nicht rangetraut, weil ich immer dachte, oh, das ist so anstrengend. Aber du erzählst das so motiviert, ich werde das auch mal testen.
Ja, und es geht ja los erstmal mit Pfötchen. Mhm. Das hat er ganz schnell.
Das kann er, ja.
Und
ja,
dann
ja.
eben Handstand, sage ich schon, also Männchen machen, ja, geht ja auch ganz schnell. Und dann einmal sich drehen. Und dann dreht er sich einmal um sich selber und dann die andere Richtung, dreh. Das hat er auch schnell gelernt und dann hat er ganz schnell gemerkt, ach, jetzt ist die wieder in diesem Spielemodus. Das finde ich jetzt gut. Und dann bleibt er total bleibt er dran.
Ja, ich werde bei Insta auch gerade überflutet von diesen Videos, wo die Hunde dann wirklich so wie so Tanzschritte machen, so ein Bein vor und so. Also wo ich immer denke, mega, also ich muss da auch mal ran.
Wir wollen jetzt Rico auf jeden Fall noch ein bisschen besser kennenlernen mit unserem Steckbrief. Okay. So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale, also optisch. Darfst du es beschreiben?
Also, mein Mann hat den Hund ausgesucht, weil er sagte, er möchte einen großen mit einem Charakterkopf. Wir haben ihn ausgesucht, da war er 5 Wochen alt. Und wir haben den genommen mit dem größten Kopf. Und den hat er jetzt auch. Also, es ist ein großer Golden Doodle. Also, Mama ist eine Golden Retriever Hündin. Und dann ein Königspudel ist der Papa. Und er ist weiß, hat ein typisches, langes, ziemlich dichtes Fell. Wir haben zunächst aus Eitelkeitsgründen gesagt, nein, der sieht so süß aus mit diesen langen Wuschelhaaren. Der wird nicht geschoren, der wird gebürstet und dann wird er immer mal geschnitten mit der Hand. Und dann, als er ein bisschen älter war, hat das allein das Schneiden 2 Stunden gedauert. Der war völlig fertig, als er von der Friseurin kam. Das haben wir dann gesagt. Und außerdem
sind der ganze Dreck auch, ne?
Es war der Wahnsinn. Wir haben jetzt eine eigene Hundewaschstation. Es gibt ja so Hundewaschstationen, ne? Und gerade im Winter in der Schweiz ist ja alles schlammig. Ja. Kommt dieser weiße Hund, also der ist braun. Ja, und gut, also dann wurde also die Hundewaschstation angeschafft mit Brause und dann kann man den auch so hochpumpen und dann sitzt er, also er kennt das alles schon, findet er auch okay. Aber wir sind natürlich nasser hinterher als er. gut, also dann haben wir uns entschieden, er wird geschoren. Und das war auch jetzt in der Toskana im Sommer. Wir sind im Sommer immer in der Toskana mit ihm. Der hat sich totgeschwitzt, das waren ja zum Teil 40 Grad. Und dann hat er gelernt, das sind ja auch noch Wasserhunde. Der liebt Wasser. Erst hat er einen kleinen eigenen Pool gehabt, in den ist er mit größtem Vergnügen rein. Und dann hat er den Menschenpool entdeckt. Hat entdeckt, wie man da so reingehen kann.
Bei den Nachbarn oder bei euch? Bei uns.
So, und jetzt geht das dann, wenn es heiß ist, jede Stunde, tap, 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 geht er rein, schwimmt eine kleine Runde, tap, 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 wieder raus und dann zu uns und schüttel, schüttel, schüttel. Gut, und wenn die Haare noch lang waren, dann waren wir wirklich von oben bis unten klatschnass. Jetzt ist das alles gesitteter, weil er also auf 2 Zentimeter, 3 Zentimeter geschnitten ist. Dann hat er sich immer so im Dreck gewälzt, weißer Hund wohlgemerkt, dass er jetzt an den Ellbogen und unterhalb vom Maul am Hals, so Kinnbereich, hat er braune Flecken. Die gehen auch nicht wieder weg. Das ärgert uns total. Ansonsten hat er diese schwarzen Knopfaugen, diese eigentlich ein bisschen überproportional große schwarze Nase, hat dann noch diesen Lidstrich, so schwarzen Lidstrich oben und unten am Augenrand. Dieses ganz niedliche Gehopse, was so Pudel-Retriever-Mischungen haben. Natürlich jeder, der ihn sieht, fällt vor Hingabe tot um und will ihn sofort streicheln, was er glücklicherweise immer völlig problemlos machen lässt. Habe ich noch was vergessen? Ja, er hat den Schweif, der halt die Rute, sagt man, ja. Mhm. Die ist natürlich noch lang behaart. Mhm. Die ständig lächelt, also das Wedeln der Rute ist ja das Lächeln des Hundes, also er lächelt ständig. Ja, ich glaube, das ist Rico.
Süß. Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist?
Er kapiert total meine Stimmungen. Wenn ich müde bin, kommt er, legt sich dazu. Wenn ich so ein bisschen gestresst bin, verkriecht er sich. Und wenn ich sage, so und jetzt gehen wir raus und ich habe selber auch ganz große Lust zu laufen, dann ist er sowas von aufgedreht und sagt, hey Nina, ja, das machen wir jetzt super.
Laufen also, heißt joggen oder nur spazieren?
Ich habe mir meine Knie kaputt gejoggt und auch meine Bandscheiben, weil ich immer auf Asphalt gejoggt bin. Jetzt mache ich also schnelles Walken.
Okay.
Und das mag er auch. Und wenn ich langsamer gehe, fängt er sofort an zu schnüffeln und an der Leine zu ziehen. Das geht nicht. Also ich muss schon richtig Tempo machen. Also was im Gehen möglich ist.
Ein Film über meinen Hund hätte den Titel...
Wo ist er denn jetzt?
Weil er ständig weg ist.
Genau. Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
Meine Nachbarin hat gestern gesagt, sie haben ihren Hund in der Tiefgarage nicht angeleint und dann hat der Hund, der ist nicht rückrufbar, hat sie gesagt, hat er meine Tochter 6 Jahre alt erschreckt. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, das war mein Fehler, die Tür war offen, er ist rausgelaufen. Aber er ist rückrufbar, also ich kann das. Und ich mache das immer so, ich spreche Italienisch mit ihm. Zum einen habe ich, weil ich nicht immer eine Pfeife dabei habe, Achtung, Mikro. So. Darauf reagiert er und dann, vieni. Vieni ist Italienisch, komm. Heißt komm. Und auf beides reagiert er, Klammer auf, wenn nicht eine läufige Hündin in der Nähe ist, Klammer zu.
Aber warum Italienisch? Damit er sich in der Schweiz besser zurechtkommt?
Naja, er ist immer mehrere Monate in Italien. Ja. Und da die Menschen dort sprechen ja gar keine Fremdsprachen im Normalfall, auch kein Englisch. Und dann habe ich gesagt, das habe ich auch schon bei meinen früheren Hunden gemacht, die werden mit italienischen Kommandos erzogen, dann weiß jeder, wie es geht.
Die witzigsten Macken meines Hundes sind...
Ja, also ich meine, das ist typisch wahrscheinlich für einen Pudel oder Golden oder was auch immer. Das haben meine früheren Hunde nicht gemacht. Wenn er mich sieht, kommt er auf mich zugestürzt und die Hunde knabbern sich ja gerne die Lefzen gegenseitig, wenn sie sich mögen. Und bei mir ist es immer das Handgelenk. Er knabbert an meinem Handgelenk. Das ist irgendwie, tut überhaupt nicht weh. Alle denken immer, oh Gott, sie verblutet. Nein, das ist eine Liebesbezeugung.
Süß. Ja, du hast ja schon ein paar Geräusche gut vorgemacht. Jetzt darfst du mal deinen Hund nachmachen. Mein Hund bellt so.
Wuff! Und das ist das Wuff, wenn er im Fahrstuhl ist. Er schläft nämlich gerne im Fahrstuhl.
Wirklich?
Das findet er ganz toll. Dann fährt er auch manchmal rauf und runter.
Kann er auch die Knöpfe bedienen, oder?
Das wollte ich ihm jetzt noch beibringen, ja. Und wenn er dann mal genug hat, dann höre ich aus dem Fahrstuhl, wuff, dann kommt der Fahrstuhlführer, das bin ich, und macht die Tür auf. Und er kommt ganz entspannt und ein bisschen vorwurfsvoll rausgewackelt und sagt, es hat aber jetzt gedauert.
Mir scheint, er hat euch ganz gut im Griff.
Kann man sagen. Wie gut verstehst du ihn denn? Weil wir haben es vorhin schon angesprochen, du hast ja mal dieses Buch geschrieben zum Thema, was fühlt mein Hund, was denkt mein Hund? Und jetzt ist ja die Frage, bist du jetzt auch Expertin oder ist das so wie bei Ärzten, die zwar wissen, wie es richtig geht, selbst aber sich schlecht ernähren und rauchen und so? Wie ist das da bei dir und der Hundebeziehung?
Ich habe ja damals von dem Günther Bloch wahnsinnig viel gelernt. Er war ja der Profi in dem Buch und der ist ja, denke ich mal, so einer der ersten der sozioemotionalen Verhaltensforschung, der einfach uns Hundehaltern auch bescheinigt, ein Hund hat eine Seele. Ja, das war ja vorher bei Tieren immer von den Verhaltensforschern negiert. Was ich lernen möchte, ist genau diese Gratwanderung. Zum einen zu spüren, ich weiß genau, was in diesem Kerl im Augenblick abgeht. Der ist mit 1,5 immer noch dabei auszutesten, wer ist hier der Boss und im Rudel, welche Position habe ich. Der Günther hat ja auch immer gesagt, du musst nicht immer der Rudelführer sein, das ist out. Aber das Thema ist, dass er dich absolut als Autorität respektieren muss und das Entscheidende, dass er sich an dem orientiert, was du willst und nicht du dich an dem orientierst, was er will.
Und das ist bei den schönen Augen von Rico sicherlich nicht so einfach, ne?
Ja, und er ist sehr stark. Das heißt also, er hat total schnell rausgefunden, wenn ich ihn etwas zu lang an der Leine habe, dann nimmt er nur 2 Schritte Anlauf und baff, ist er weg und die Leine flattert hinter ihm her.
Und du auch, außer du
lässt los. Ich nicht mehr, sondern der ist dann frei. Ja. Der hat eine solche Power, dass ich ihn loslassen muss. Und das will ich natürlich überhaupt nicht. Also das heißt, diese Gratwanderung zwischen, ich verstehe, du hast jetzt Lust zu schnuppern, ich aber bin diejenige, an der du dich orientieren sollst. Ich weiß genau, was in deinem Kopf abgeht. Hey, die Alte soll mich jetzt mal in Ruhe lassen. Ich will hier mal gucken, wer hier gerade war. Und Zeitung lesen in Form von Pipi-Spuren. Und ich sag ihm nö. Das heißt also, ich gehe aus dem Haus, ich nehme ihn an die ganz kurze Leine, ich sage Fuß. Und wenn er nicht bei Fuß läuft, muss er bei Fuß laufen. Und die ersten 100 Meter muss er an allen Spuren vorbei. Und mit mir ganz entspannt, tut er nicht, so lange laufen, bis der Zug an der Leine geringer wird. So. Ich weiß, dass ich ihn frustriere.
Wie lange dauert das? Was hast du ausgetestet?
Ja, es dauert manchmal 100 Meter, manchmal muss ich auch weiter mit ihm laufen. Mhm. Und dann hat er wieder gemerkt, okay, es hat keinen Sinn. Jetzt gehen wir also, okay, wenn die Alte das will. Und in dem Augenblick, wo er nicht mehr zieht, lasse ich die Leine lockerer und dann funktioniert das auch. Und dann schnalle ich die Leine um, dann kann er etwas, hat er mehr Spielraum. Und dann lasse ich ihn auch schnüffeln. Aber eben, ich erlaube es ihm dann. Mhm. Ich sage ihm, okay. Und dann weiß er, okay, ich darf schnüffeln. Aber bitte so, dass wir weitergehen können. Ich bleibe nicht ständig stehen, wenn du da schnüffeln willst. Einmal, wenn ich das sehe, okay, sage ich ihm dann auch, naja, gut. Aber wir gehen jetzt weiter. Und genau diese Balance zu finden zwischen Übererziehen und überstreng sein, aber auch eben Klarheit und Konsequenz und die Rollenverteilung total deutlich machen, das ist für mich nach wie vor auch mein eigenes Trainingsprogramm.
Aber hast du tatsächlich so richtig das Gefühl, du verstehst den? Also weil mir geht's schon manchmal so, mein Pudel heißt Fred und klar, wenn der mich mal antippt, dann will er entweder gestreichelt werden oder er will spielen oder er will was zu fressen. Aber so genau, also ich könnte jetzt nicht zu 100% sagen, dass ich immer genau weiß, was er will und denke immer so, es wäre so cool, wenn die reden könnten, das wäre so spannend. Also hast du wirklich den Eindruck, du kapierst deinen Hund immer?
Nein, natürlich nicht. Aber er kapiert mich ja auch nicht immer. Ja. Ich glaube, auch in der Kindererziehung oder in der Männererziehung müssen wir ja auch respektieren, wir werden die nie verstehen. Ne? Da gibt's einfach so große blinde Flecken. Das Wichtige ist, denke ich, dass die wichtigen Emotionen, und das ist ja das, was in dem Buch »Was denkt mein Hund, was fühlt mein Hund?« so für mich auch beim Schreiben des Buches so wichtig war, eine Erkenntnis, das ist die Emotion. Dass wir halt mit den Tieren zwar unsere Kommandos haben und die sind sprachlich basiert, aber das, worüber wir wirklich kommunizieren, ist die Emotion. Es gibt keine andere Tierart auf der Welt, die so viele ähnliche Emotionen hat wie wir. Liebe, Vertrauen, Respekt, wenn man es dann mal geschafft hat, aber auch Trauer, aber auch Eifersucht, Verliebtheit und viele der Emotionen, die wir kennen, kennen die Tiere auch. Und das auch zuzulassen und mit diesen Emotionen zu kommunizieren, das ist ja, denke ich, auch das, was in der Mensch-Hund-Beziehung das besonders Wertvolle ist.
Und seitdem du dich damit näher beschäftigst, was Hunde denken, hast du so ein Beispiel, wo du sagst, ach, das habe ich jetzt gelernt und das habe ich wirklich vorher ganz anders interpretiert?
Was habe ich gelernt, wie Hunde denken? Also dieser Schutzreflex, dieser Schutzinstinkt, der ist wahnsinnig stark. Dass ein Hund, wenn es nicht ein riesiger Hund ist, der auf mich zu galoppiert, ist schon dieser junge Rico dabei zu sagen, hey, ich beschütze dich. Mhm. Wobei eigentlich das umgekehrt sein soll, ich muss ihn beschützen. Ich habe gelernt, der hat all diesen Schutzinstinkt. Auch, dass er bellt sehr selten, in der Wohnung gar nicht und ich will das auch nicht. Aber wenn ich ihn mal auf den Balkon lasse und er bellt, dann ist das ein Zeichen für mich. Nina, komm mal raus, da ist was. Und nicht, ich nerv dich jetzt, sondern da ist was. Und dann gehe ich hin, gucke, da ist meistens irgendwo eine Katze oder irgendwo ein Mensch mit einer komischen Verkleidung, meistens in schwarz, das mag er nicht. Und dann sage ich ihm, okay, ich habe das gesehen und jetzt ist Schluss. Ja, also sein Verhalten häufig als zielorientiert zu begreifen, das ist auch etwas, was ich lerne.
Und wo verstehst du ihn noch nicht so gut?
Warum er zum Beispiel oft keine Lust hat zu fressen. Ich kenne nur verfressene Hunde.
Das ist Pudel. Das ist der Pudel drin, ja.
Pudel.
Sie haben das, ja.
Ja, und dann mag er mal was und dann mag er mal was nicht. Ist so ein richtiger Feinschmecker. Das ist etwas, das muss ich jetzt auch verstehen lernen. Gehört offensichtlich zu dieser edlen Rasse dazu.
Er darf ja auch ein bisschen wählerisch sein.
Ja.
Bist du ja auch. Das ist ja auch ein ganz hervorragendes Stichwort, denn Gesundheit, Ernährung, Altern, das ist ja ein riesiges Thema für dich. Hast Bücher dazu geschrieben, Verjüngung ist möglich und das Verjüngungskochbuch, hast einen Podcast zum Thema und behandelst das Ganze ja auch bei Instagram. Warum ist das so ein Riesenthema für dich? Also hattest du tendenziell Probleme mit dem Altern und wolltest dem irgendwie entgehen oder hat es dich einfach interessiert aus gesundheitlichen Gründen?
Ich habe Biologie studiert vor vielen, vielen Jahrzehnten und war von dem Thema, das hier in Europa noch gar nicht so angekommen ist, von Anfang an fasziniert. Ich habe einen Stammzellenforscher und Regenerationsmediziner, den Dominik Duscher, anlässlich einer Gala, so eine Forschungsgala, die ich moderiert hatte, kennengelernt, der mir sagte, du, ich wollte ein Buch schreiben über die zellulären Ursachen, die molekularbiologischen Ursachen des Alterns, was man heute weiß und was man tun kann. Aber ich kann das nicht schreiben. Ich bin zu sehr Wissenschaftler. Und ich hatte schon 5 medizinische, populärwissenschaftliche Bücher geschrieben und habe gedacht, ey, das Thema interessiert mich total. Und hatte noch dazu vor 15 Jahren fast, ein Buch gemacht mit einem Internisten. Und der war ein sehr, sehr einfach aktuell gut informierter Internist. Ich habe kaum geschlafen, bin unheimlich viel in der Gegend rumgeflogen, habe eine tägliche Live-Sendung gehabt und noch unheimlich viele Galas und Sonstiges moderiert. Und habe gemerkt, mir geht's so körperlich nicht so wahnsinnig gut. Dann hat er mal eine ganz breite Blutuntersuchung gemacht und so und hat viele Stressfaktoren gefunden, hat aber auch gesehen, er sagte, sie stellen jetzt ihre Ernährung um und sie nehmen die und die Nahrungsergänzungsmittel. Wenn sie schon nicht mehr schlafen können, dann kein Zucker mehr und ein paar andere Dinge mehr. Er hat mir damals schon vieles von dem empfohlen, was heute in der Langlebigkeitsforschung durch molekularbiologische Tiefenrecherche nochmal bewiesen worden ist. Damit habe ich damals angefangen, vor über 20 Jahren. Und habe festgestellt, ich hatte plötzlich wirklich wesentlich mehr Energie. Es ging mir viel besser. Ich habe sowieso wenig Fleisch gegessen, habe das komplett eingestellt. Habe nur noch zweimal am Tag gegessen, wenn es irgendwie ging, also Intervallfasten und so. Ja, so kam das zusammen und ich habe Anfang 2018 mich ganz tief mit der Thematik zu beschäftigen. Habe dann das erste Buch geschrieben, Altern wird heilbar. Das kam während Covid auf den Markt. Ich konnte in keine Talkshow, gar nichts, war ja alles kaputt. Aber ich hatte ja auch keine Jobs mehr. Alles, was ich an Jobs hatte, war von einem Tag auf den anderen weg. Und so konnte ich mich mit dem Thema noch intensiver beschäftigen. Und das Buch wurde auf Anhieb ein Spiegel-Bestseller. Mit 350 Seiten molekularbiologische Forschung, populärwissenschaftlich erklärt. Also den Menschen ist das offensichtlich ein Thema gewesen. Und dann habe ich das nächste Buch gemacht, Verjüngung ist möglich. Habe ich mit 25 Experten all das als Orientierung zusammengefasst, was heute wissenschaftlich gesichert schon möglich ist, für ein gesundes, langes Leben zu tun. Und da finde ich eben extrem wichtig zu betonen, wir wollen jetzt nicht 120 werden. Das geistert in der Presse immer wieder rum. Nee, sondern nicht 5 Alterskrankheiten mit 75 haben. Mhm. Diabetes, Demenz, Arteriosklerose, Herzinfarkt, was auch immer. Sondern möglichst alt werden mit gesundem Körper und Geist und dann schnell sterben. Das ist tatsächlich das Ziel. Und es ist eine international wirklich sehr breite Forschungsgemeinschaft, die da am Arbeiten ist. Natürlich auch verbunden mit dem Wunsch vieler Investoren, möglichst schnell viel Geld zu machen und da auch in die Startups zu investieren. Ich war jetzt in San Francisco, in der Bay Area, war in den großen Instituten dort, in den Altersforschungsinstituten, habe mir ganz viele Startups angeschaut. Und da ist ein ganz anderes, vibrant Klima. Hey, wann kommt das erste Einhorn? Ja, der erste Milliarden-Blockbuster, der wirklich verjüngt. Und das übrigens, da können wir gleich noch drüber reden, eine ganz große Studie läuft an Hunden. Verjüngung.
Jetzt bist du natürlich auch für die Bücher, bist du natürlich selbst dein bestes Aushängeschild. Ne? Du siehst toll aus, fit, wirkst.
Doch, freut mich.
Ja, musst du, jetzt wo du natürlich alles weißt, wie es geht, ja, musst du dann auf vieles verzichten? Oder kann man gesund älter werden und hat trotzdem auch noch, sag ich, Abend, ja klar, man einzelnen Abend sicher, wo man über die Stränge schlägt, aber ne, macht das überhaupt noch Spaß oder ist man dann nur diszipliniert?
Es ist nett, dass du die Frage so freundlich stellst. Weil du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft, oh Gott, ist die Lust feindlich, diese Asketin. Zweimal am Tag essen, kein Zucker, kein Fleisch und dann 80% gemüsebasiert.
Oh ja, aber Gott. Du wirkst ja so zufrieden. Also deswegen, es muss ja irgendwie eine gute Mischung sein.
Oh, die
du
da ich bin ja sofort total an, dass die Schweinshaxe für immer verloren ist.
Also, nee, ich habe ja vor 20 Jahren angefangen und habe gemerkt, wie gut mir das tut. Und ich habe überhaupt, mir fehlt tatsächlich nichts. Mein Thema ist tatsächlich, macht Stress alt? Was ist der Unterschied zwischen positivem und negativem Stress? Und da muss ich mir halt selber auch eingestehen, ich habe auch oft mal negativen Stress, weil es einfach zu viel wird. Ich habe zu viele Projekte laufen und dann merke ich, eigentlich würde ich jetzt gerne mit dem Hund im Garten kugeln und jetzt nicht schon wieder in den nächsten Flieger steigen oder einen Vortrag halten oder was auch immer, was ich mir da angelacht habe. Aber ich merke, dass mir diese Lebensweise, und das gehört schon eine ganze Menge dazu, viele sagen, das hat doch meine Oma auch schon gesagt. Ja, hat die Oma auch zum Teil schon gesagt. Wir wissen nur heute, was in unseren Zellen das ganz genau bewirkt, in unserem Stoffwechsel und auch in den Alterungsprozessen unserer Organe. Und wenn ich das weiß, bin ich natürlich noch mal ganz anders überzeugt davon, dass eine gemüsebasierte, und zwar Bio-Gemüsebasierte, Ernährung sehr viel Prävention für mich bringen kann. Mhm. Aber wenn ich dieses Thema kurz noch loswerden darf, das geht ja jetzt auch um Medikamente und an dem Buch arbeite ich jetzt. Future Therapies Rejuvenation, also auf Deutsch die Zukunftstherapien der Verjüngung. Und das ist sowas von unglaublich spannend, was da in der ganzen Welt im Augenblick erforscht wird. Zum Teil auch in Europa, aber die Forschungsbedingungen sind hier halt einfach ein bisschen schwieriger. Wegen Datenschutz, wegen Gentechnologie-Schwierigkeiten, Stammzellenforschung muss genehmigt und so weiter werden. In vielen anderen Ländern geht das deutlich einfacher, deshalb läuft das da. Also zum Beispiel Medikamente. Zwei Medikamente sind da im Augenblick die, die am meisten für die nahe Zukunft in Frage kommen. Das eine ist Metformin, das andere ist Rapamycin. Metformin ist ein Diabetesmittel, seit 40 Jahren auf dem Markt, also ein Generikum. Ich kaufe mir das immer in Italien, gibt es rezeptfrei, kosten 50 Stück 1,57 Euro. Und da läuft jetzt gerade eine riesige Studie an in den USA. Ist es tatsächlich so, was man beobachtet hat, dass Menschen, die Metformin nehmen und leichten Diabetes haben, länger leben als Menschen, die kein Metformin nehmen und kein Diabetes haben? Interessant, ne? Gut, aber das ist das eine. Und jetzt kommen die Hunde. Rapamycin ist ein Medikament, das zur Tumorsuppression eingesetzt wird. Das heißt also, wenn Leute eine neue Niere bekommen, wird das Immunsystem ja lahmgelegt und das ist ein Riesenthema. Und das ist schon ein starkes Medikament. Man hat aber festgestellt, dass das Rapamycin, wenn man das ganz niedrig dosiert und nur in Intervallen von 4 oder 6 Wochen gibt, dass das massive Verjüngungseffekte bei Mäusen, also den sogenannten Modellorganismen hat, also auch Hefen und so weiter. Und deshalb macht der Matt Käberlein, das ist ein Langlebigkeitsexperte par excellence an der Uni in Washington, Medical School, ein sehr großes Experiment im Augenblick mit älteren Hunden größerer Rassen. Mhm. Weil wir ja wissen, leider leben diese Hunde nicht ganz so lang. Mhm. Und er hat gar keine Probleme gehabt, Hundehalter zu finden, die ihre Hunde in diese Studie geben. Und die kriegen halt jetzt, die Studie läuft noch, ganz niedrig dosiertes Rapamycin in Intervallen von, ich glaube, 4 Wochen. Und die ersten Studien sind schon abgeschlossen. Die haben gezeigt, dass wahrscheinlich eine 2-jährige Lebensverlängerung drin ist. Und das ist für jeden
Hund. Das ist ja bei einem Hund, ist das ja ewig lang. Ja. Ne? Also, ja, Wahnsinn. Aber was ich auch spannend fand, war, dass du nur 2-mal am Tag isst. Weil meine Mutter zum Beispiel ist Mitte 70, sieht aber aus wie Mitte 50. Und die macht tatsächlich quasi aus Versehen Intervallfasten, weil die einfach sagt, sie hat morgens keinen Hunger. Die isst auch nur 2-mal am Tag, zu Mittag und zu Abend. Und irgendwie denke ich, die nimmt keinen Botox, die war noch nie bei der Kosmetik, nimmt keine teuren Cremes, sieht aber Bombe aus. Und dann denke ich so, vielleicht ist das ein Faktor.
Also Calorie Restriction. Ja. Auf Deutsch Kalorienrestriktion, ist ein ganz klar in der Forschung definiertes Mittel, länger gesund zu bleiben, ganz klar. Und wer nur 2-mal am Tag isst, da muss man natürlich wirklich aufpassen, dass man auch wirklich seine Nährstoffe, die man braucht, bekommt. Und je älter man wird, desto mehr Proteine braucht man, möglichst nicht tierische. Und dann wird es nicht so ganz einfach, also kein Fleisch. Also ich esse zum Beispiel Mozzarella oder was auch immer.
Und Eier und so, ne? Isst du die Eier von deinen eigenen Hühnern?
Ja, natürlich.
Das sind die Besten, ne? Das
sind absolut die Besten. Wo waren wir jetzt gerade? Wo war die Frage?
Auf Protein achten im Alter.
Ja. Ach so, the Calorie Restriction. Ja. Also wenn man nur 2-mal am Tag isst, isst man im Normalfall ja auch ein bisschen weniger. Und zum Beispiel bei diesen Blue Zones. Wir wissen ja, in den Blue Zones, das sind die großen Zonen, wo die Menschen besonders alt und gesund werden. Das sind Menschen, die auch so in ihren Gewohnheiten dieses drin haben, ach, ich esse mich nie richtig satt. Nur 80%. Mein Magen platzt nie. Sondern, ach, ich fühle mich eigentlich jetzt wohl und jetzt höre ich auf zu essen. Das ist Calorie Restriction. Mhm. Und da weiß man, dass der sogenannte mTOR-Schalter, das ist ein Protein in jeder Zelle, 1000-fach, das regelt, ob wir aufbauende Prozesse, also Fett aufbauen, Eiweiße aufbauen, sonstiges aufbauen, machen oder ob wir die Zelle ein bisschen ruhen lassen. Und in dieser Ruhephase kann auch unsere DNA repariert werden. Das heißt auch Krebsvorbeugung und andere Krankheiten vorbeugen. Also wenn dieser mTOR-Schalter blockiert wird durch Fasten oder durch wenig Essen, dann kann DNA-Reparatur stattfinden und viele andere Prozesse. Auch die Zellreinigung, die sogenannte Autophagie.
Siehst du, es kann so einfach sein.
Ja, es kann so einfach sein. Auf eine Art. Und übrigens, Metformin und Rapamycin werden als Fastenmimetika bezeichnet, also Nachahmer-Medikamente, die diesen Prozess am mTOR-Schalter auch mit triggern.
Spannend. Das passt ganz gut zu unserer ersten Entweder-Oder-Frage. Da würde ich nämlich gerne wissen, nur natürlich altern mit diesen Hilfsmitteln oder auch nachhelfen?
Beides. Und ich finde, es ist total wichtig, dass jedem die Entscheidungen, was er tut oder sie tut, überlassen wird, ohne dass da ständig kommentiert wird. Ich denke immer noch an die Petra Gerster, die mal gesagt hat, ich habe mir die Augenlider liften lassen und dann hat sie Titelseiten von, oh, sie ist ja nicht echt. Ja. Mhm. Dieses Nicht-Echt-Sein, das ist noch so ein altes nationalsozialistisches Ding. Die Frau hat irgendwie in Würde zu altern. Der Mann, der kann ja aussehen, wie er will, mit Fettbauch und so, das ist ja ganz egal. Aber die Frau hat in Würde zu altern und dann die Runzeln zu haben und dann nimmt man sich die Junge. Also all diese Muster halte ich für total bescheuert. Deshalb finde ich jeden überlassen, wie er oder sie es machen will.
Hund im Bett oder im Körbchen?
Ehrliche Antwort.
Ich habe immer ein zweites Laken auf dem Bett, wird oft gewechselt, aber da liegt der Hund drauf.
Übrigens meiner nur morgens, damit er mich aufwecken kann. Der hat gar keine Lust drauf.
Ja.
Das war bei meinen früheren Hunden anders.
Ja, meiner auch nicht. Der Bengel schläft auch nicht im Bett, weil er es nicht will tatsächlich. Ja. Ja. Seine Entscheidung.
Aber die früheren Hunde durften auch ins Bett. Ja, durften. Buch in der Hand halten oder im Kindle lesen?
Tatsächlich lese ich ganz wenig Bücher. Es ist ganz schrecklich. Ich bekomme ständig welche geschenkt. Und wenn, dann gerne in der Hand halten. Das ist so immer noch Kino im Kopf. Aber ich arbeite so viel mit Newslettern, so viel online. Und ich lese natürlich Kapitel aus Büchern online, dass ich ein ganzes Buch lesen tatsächlich schon länger nicht mehr geschafft habe. Ich bin, wie ihr merkt, gnadenlos ehrlich.
Und hörst du dann mal Podcast zum Beispiel oder eher abends Film oder Serie?
Film und Serie schaffe ich nicht, weil ich tatsächlich dieses, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da an Forschungsergebnissen jeden Tag zum Thema lang, und ich bin ja so verrückt, ich bin so drauf auf dem Thema. Ich will dann abends immer noch wissen, was haben wir denn jetzt wieder Neues? Ich komme gar nicht zum Filme gucken. Also mit meinem Mann setze ich mich mal hin und dann machen wir einen Filmeabend, ja. Mhm. Aber ich höre Podcasts, aber meistens auch wiederum zum Thema gesunde Langlebigkeit. Peter Attia zum Beispiel oder Huberman oder David Sinclair, die sind auch so spannend. Und außerdem muss ich mein Englisch noch verbessern, weil ich habe 30 Jahre live moderiert, bin kaum ins Ausland gereist. Ich muss noch besser im Englischen werden. Verstehen tue ich schon alles, aber das aktiv perfekt sprechen ist jetzt noch nicht
mehr. Da wird dir auf jeden Fall nicht langweilig, so klingt es. Schweiz oder Deutschland?
Schweiz. Bin jetzt totaler Fan, hat aber auch damit zu tun, dass mein Vater, Verfolgter des Nazi-Regimes, weil er sogenannter Halbjude war, hat den Holocaust überlebt, das Lager überlebt und durfte dann als Opfer des Faschismus 1948 in der Schweiz arbeiten. Meine Mutter hungerte in zerbombten Berlin und mein Vater war auf einem Bauernhof. Und diese Briefe, die er damals geschrieben hat, die habe ich alle. So lyrisch habe ich meinen Vater nie später erlebt. Und der hat dann eine ganz große Schweizliebe in meiner Schwester und mir gesät.
Was ist denn da schöner? Also ist es die Natur? Ist es die Menschen vielleicht?
Es ist eine ganz andere, wie ich heute finde, im Vergleich Verantwortlichkeit in der Gesellschaft. Weil das diese direkte Demokratie mit sich bringt. Die Menschen überlegen sehr vernünftig, was macht Sinn, was macht wenig Sinn. Diskutieren auch, geben nicht so viel Verantwortung an die Politiker ab. Überlegen sich selber oft, wie finde ich, was finde ich gut, was finde ich schlecht. Und man spürt das auch im täglichen Umgang. Ich hebe zum Beispiel immer Müll auf, wenn ich spazieren gehe. Bei mir in Italien komme ich immer mit einer ganzen Tüte zurück. In der Schweiz brauche ich das fast gar nicht, weil kaum einer was wegwirft. Da fängt das schon an. Mhm. Und auch der Respekt vor dem anderen. Man grüßt sich auf der Straße, egal jetzt, man kennt sich nicht. Man achtet darauf, dass man niemand die Vorfahrt nimmt. Man fährt unheimlich regelkonform. Strafen sind auch extrem. Aber das ist eine sehr geregelte Gesellschaft. Man muss das mögen. Ich mag das sehr. Und wer sich nicht akklimatisiert und wer die Regeln nicht respektiert, der soll da auch bitteschön nicht bleiben. Das ist so eine klare Sache, mit der wir uns ja jetzt in Deutschland sehr intensiv auseinandersetzen und große Probleme haben.
Ja, absolut. Politik oder Promis?
Politik. Ich war immer Nachrichtenjunkie. Ich habe mich dann eben für Leute heute begeistert. Das war ganz großartig, dass ich die Sendung aufbauen durfte und dann auch immer erweitern, die Samstagssendung und dann die Sendungen von den Schauen, von den Filmfestivals, was auch immer. Habe ich wahnsinnig gerne gemacht, aber ich habe parallel immer weiter Politik und Wirtschaft moderiert. War aber dann vor allem von meinen Kollegen und von meinen eigenen Chefs in der Schublade die Promi-Tante und konnte auch nicht wieder zurück.
Yes.
War halt so.
Hart. Gemein eigentlich.
Ja,
aber also, so ist es
ja, man hilft
heute
nicht.
Immer noch, leider.
You are so right.
Arbeiten oder faulenzen?
Für mich gibt es das nicht, das Entweder-Oder. Leben und Leben oder Arbeiten und Arbeiten gehört für mich beides zusammen. Dazu muss einem natürlich die Arbeit wahnsinnig viel Spaß machen. Hat aber sehr viel mit der inneren Einstellung zu tun. Ich kenne auch viele Menschen, die einfache Jobs machen, die die wahnsinnig gerne machen und die auch sagen, dieser Life-Job, Life-Balance und so. Natürlich muss man in sich spüren, wann ist für mich jetzt wirklich mal Regeneration angesagt. Das muss ich mir dann auch selber immer mal hinter die Ohren schreiben. Aber ja, ich hatte das für dekadent.
Ja, auf jeden Fall wirkst du oder wirkt ihr ja nicht so, als würdet ihr nur rumfaulenzen wollen. Dein Mann hat ja auch lange gearbeitet oder arbeitet immer noch.
Arbeitet immer noch.
Da sagt man ja immer gerne sowas wie das Powerpaar. Habt ihr sowas gern gehört oder fandet ihr sowas eher nervig?
Haben wir uns nie drüber Gedanken gemacht, weil Leidenschaft gehört einfach ins Leben. Und wer mit Leidenschaft seine Jobs macht, den interessiert es nicht, was andere sagen.
Aber trotzdem zwei so starke Charaktere, also rumst es da nicht auch dann ab und an mal oder hat es mal gerumst, wenn beide sehr fokussiert auch auf Karriere sind?
Mein Mann hat so die Einstellung, ich finde es ganz toll, was meine Frau macht und unterstütze sie in jeder Hinsicht, aber wenn ich dann mal Zeit habe, dann muss sie auch Zeit haben. Da sind wir dann manchmal unterschiedlicher Meinung.
Kümmert er sich denn auch um die Tiere oder ist es dein Job?
Es ist mein Job. Absolut, weil er macht den Wein und er kümmert sich um seine Autos und er spielt Golf. Beschwert sich jemand, dass er für alles viel zu wenig Zeit hat. Nein, also die Verantwortung für die Tiere liegt bei mir.
Auch für die Hühner?
Ja, für die Hühner, für die Gänse, für die Pfauen. Ja, aber da haben wir auch jemanden in Italien, der sich kümmert. Ich bin ja nicht immer da.
Ja, und was sagt Rico eigentlich zu den Hühnern?
Ja, also er war am Anfang sehr interessiert. Und jetzt nehme ich ihn immer mit, ich bringe die abends auch immer ins Bett, die Hühner, also in den Stall. Und da gibt's so eine Stange, da können die auch drauf sitzen, die Hühner, nicht der Rico. Und da binde ich ihn an, der geht also mit in den Stall, in das Freigehege. Da binde ich ihn an und dann liegt er auch schon immer da und guckt sehr interessiert. Die Gänse sind auch nicht mehr, die sind am Anfang total aggressiv auf ihn los. Und dann sehen die, aha, der Rico ist wieder da, ja, der ist ja auch angeleint. Und dann laufen die noch so ein bisschen entspannt rum und dann sage ich, komm, jetzt geht's aber rein. Und dann gehen die in ihren Stall und die Hühner gehen in ihren Stall und die Pfauen müssen nicht in ihren Stall, weil die sitzen oben auf ihren Stangen und es ist großer Friede.
Aber er hat noch nicht versucht, mal irgendwie so einen Satz nach vorne gemacht und mal angetäuscht.
Ja, also ich habe so ein, um ihn auch von der Hundetrainerin, ich habe so ein Bündel Kaninchenfell. Das soll er immer apportieren und da, bei dem, auf das ist er total scharf. Das kriegt er aber nicht, das habe immer ich. Er darf es aber mal tragen. Und da habe ich ja gemerkt, diese Retriever, alles was Federn hat oder Fell, ne, da sind die schon ziemlich drauf. Also ich würde ihn nicht ohne Leine in den Hühnerstall laufen.
Dann hättest du dann doch mal die proteinreiche Mahlzeit fürs Abendbrot besorgt.
Nicht nur das Ei.
Ich muss ja zugeben, wir gucken ja immer ein bisschen auf die Rasse. Ich habe aber, muss leider zugeben, ich habe es falsch recherchiert. Ich habe nämlich den Labradoodle hier rausgesucht. Aber du hast ja einen Golden Doodle, du kannst die Rasse aus dem Kopf.
Es passen ja auch viele Eigenschaften von dem Labradoodle auf den Golden Doodle, aber sicherlich nicht die Herkunft. Aber ja klar, ich meine, fröhlich, unkomplizierter Hund, das haben wir schon alles gehört. Aber wie bist du denn auf die Rasse gekommen? Weil vorher, die hast du schon auch immer mal angesprochen, deine Hunde, war es ja komplette Gegenteil, kann man das so sagen? Ganz anderer Typ Hund, ne? Ja,
genau, also, diese Entlebucher-Sennenhunde waren das,
genau,
ne?
Genau, Entlebucher und Großer Schweizer waren
okay,
zwei. Ja, und ich habe auch gerade, weil ich für Purina, was ich auch so schön finde, wir helfen, ja, Purina hilft, die Unterstützung von Tierheimen, das hat mich auch sehr gepackt. Ich habe dafür auch ganz viel mich engagiert. Und als ich jetzt in Münchner Tierheim mehrfach war und auch gerade während der Corona-Zeit gesehen habe, wie viele dann am Ende der Corona-Zeit dann plötzlich dort gelandet waren, wollte ich unbedingt, als meine Froni so ganz schlecht ging, also der großen Schweizer Sennenhündin, da wollte ich ihr noch so einen kleinen Hund dazu holen, weil die war auch so total lieb, also die hat keinen Hund irgendwas zuleide getan. Habe ich gedacht, ah, das tut ihr gut, wollte also einen Tierheimhund. Und mein Mann hat gesagt, oh, und dann weiß man ja nicht, hinterher hat er einen Psychoschaden und der läuft dann immer weg, was ja ganz oft passiert und so. Also ich konnte mich nicht durchsetzen. Dann habe ich gesagt, aber ich möchte nie wieder einen Hund haben, der doch relativ viele Krankheiten hat, also auch genetisch bedingt. Das war sowohl bei unserem Entlebucher als auch bei unserer Froni der Fall. Das sind ziemlich schmale Genlinien, ist einfach so. Ich war im Verband für die Sennenhunde und ich finde es einfach tolle Tiere. Aber ich habe gesagt, ich möchte vor allem einen Hund, mit dem ich nicht so viel beim Tierarzt bin. Und da habe ich eine Tierärztin, mit der ich befreundet bin, gefragt und hat sie gesagt, nee, meinen Hund ist ein Golden Doodle. Und von der Züchterin, die guckt ganz genau, die macht auch einen genetischen Check und so, geh da mal hin, hol dir den. Habe ich gesagt, okay, wenn es jetzt ein Rassehund sein soll, durch meinen Mann, dann gehe ich da hin. Und dann haben wir den Rico geholt. Und es war mir ganz egal. Und als er am Anfang so Probleme machte, der hat so viel ins Haus gepinkelt und war so echt ein Riesenterror, war ein Terrorist. Und mein Mann immer sagt, ich gebe den Hund zurück. Wieso hast du denn diese Rasse genommen? Bist du denn verrückt? Habe ich gesagt, bist du schon?
Du wolltest den doch.
Ja, also wenn's, ja, das war ein Thema, da haben wir uns gekabbelt. Jetzt ist er natürlich, mein Mann, tiefenverknallt in diesen Hund.
Und das Schöne ist ja auch, dass die nicht haaren.
Ja.
War dir das wichtig oder war das jetzt Zufall?
Das war mir überhaupt nicht wichtig. Die Rasse war mir tatsächlich wurscht. Mhm. Natürlich sollte es keine Rasse sein, die, was weiß ich, Jagdinstinkt hat und was auch immer. Das hätte ich nie zugelassen. Aber jetzt, ob er hart oder nicht, ganz egal. Familienhund muss es schon sein, weil ich kann nicht zum Beispiel einen Weimaraner oder so erziehen. Das will ich mir nicht antun.
Was ist denn mehr drin, Goldie oder Pudel?
Ich denke ein Pudel.
Ja. Das Schlaue.
Ja, und auch das Selbstbestimmte. Ui, ja. Ja, ja.
Aber du erzählst das so liebevoll. Seid ihr dann jetzt auch ein bisschen froh, sag ich mal, über die Herausforderungen, die ihr mit ihm habt? Auch wenn du sagst, ist nicht so einfach, weil man ja auch eben dadurch viel lernt, ne? Und nochmal so ganz anders die Sache angehen muss ja auch. Ne?
Ja, der bringt mich immer wieder an meine Grenzen. Also jetzt die letzte Woche, wo er ständig über den Zaun springt. Und ich denke, jetzt abends ist er ganz entspannt. Ich gehe mit ihm nur noch mal kurz raus, Pipi machen. Zack, weg ist er. Und im Dunkeln. Und ich wollte jetzt eigentlich ins Bett gehen und nicht bei den Nachbarn, die nicht gut gelaunt sind, nach meinem Hund suchen. Ja, nee, also das ist noch eine Herausforderung. Aber mir sagen alle, in 2 Jahren ist es vorbei.
Mhm. Aber jetzt hast du vorhin gesagt, dass er die Nachbarstochter erschreckt hat. Ne? Aber war das, weil sie sich eben zufällig erschreckt hat oder reagiert er auf Kinder?
Er ist einfach groß und er ist auf sie zu wedelnd und hat gesagt, komm, wer bist du? Sag mir. Nein, er ist wahnsinnig lieb mit Kindern.
Ja. Wir wollen mal Sätze vervollständigen. Rico mag an mir besonders,
dass ich ihn nicht immer schimpfe, wenn er Blödsinn macht. Das ist ziemlich oft der Fall. Also freut er sich, wenn er auch mal ungestraft davonkommt.
Wie sieht die Strafe aus?
Zum Teil, dass ich ihn eingrenze, also er darf zum Beispiel nicht da langlaufen, wo er will. Ich nehme ihn ganz kurz an die Leine und dann habe ich eine kleine PET-Flasche, also so eine kleine Wasserflasche, da sind Münzen drin. Und wenn er richtig Blödsinn baut, dann fliegt die mit einem Riesenknall neben ihm auf den Boden und dann sage ich, no, das mag er jetzt nicht so gerne.
Eine strenge Hundemama bin ich, wenn?
Wenn er mit mir spazieren geht.
Mein Mann findet mich richtig nervig, wenn
ich ihm sage, kannst du jetzt schnell mal mit dem Hund rausgehen? Und es regnet und stürmt.
Ich weiß, das macht er garantiert nicht.
Ich war mal Botschafterin des Hundes, weil
mich der Verband für das deutsche Hundewesen sehr berührt. Ja, das sind so engagierte Menschen, die nur das Beste wollen für das Mensch-Hund-Verhältnis, für das ich ja auch für Purina so unterwegs bin, dass ich bis heute noch mit denen Kontakt habe.
Okay, und was musstest du machen als Botschafterin? Also ist das so ein bisschen wie so eine, keine Ahnung, was gibt es da so, Weinkönigin oder so?
Ja, es ist mal umherzieht schon darum, und das Verständnis zu wecken dafür, was Hundezüchter tun. Mhm. Denn die Hundezucht ist ja auch mit vielen Vorurteilen von außen belegt. Und zum Beispiel habe ich mal eine große Geschichte gemacht über den Berner Sennenhund, was die Züchter tun, um diese frühe Sterblichkeit der Berner Sennenhunde, die werden ja häufig nicht älter als 7, zu vermeiden und um eben Gentests zu machen und dieses Gen, was mit dem Wachstumshormon gekoppelt ist, dann rauszuzüchten und so. Also ich halte sehr, sehr viel von der Sorgfalt guter Züchter. Und das publik zu machen, dafür habe ich auch viele Interviews gegeben.
Von Leute heute habe ich mitgenommen,
dass auch People-Journalismus Journalismus sein kann. Und man die wichtige Aufgabe hat, Gerüchte von dem, was recherchiert Sache ist, zu trennen und zugleich einem die Möglichkeit bietet, ein bisschen Orientierung im Leben zu geben. Zu sagen, das sind Soft News und wir verfolgen ein bisschen die Lebensgeschichte prominenter Menschen, die Aufs und Abs ohne Häme und mit Verständnis, aber zum Teil auch mit Kritik.
Alles wird gut, bedeutet mir.
Ja, jetzt ein Lernprozess. Während der Covid-Pandemie hat mir ein Zuschauer geschrieben, wissen Sie, Frau Ruge, Sie haben mir während der Pandemie echt geholfen. Das habe ich oft bekommen. So, dieses Alles wird gut, habe ich als Bildschirmschoner gehabt, alles Mögliche. Aber meinen Sie nicht, dass wir vielleicht, wir, hat er gesagt, noch vier Worte dazu tun sollten, aber nicht von alleine. Und dann habe ich gedacht, dieser Mann hat recht. Deshalb ist mein Satz jetzt, immer wenn ich mich verabschiede oder wenn mich jemand auf der Straße anspricht, die wissen häufig gar nicht meinen Namen mehr, die sagen nur, ah, alles wird gut. Und dann sage ich, aber nicht von alleine. Jetzt habe ich immer zwei kleine Sätze, mit denen ich mich verabschiede und mit denen ich den Menschen begrüße.
Aber zeigt der Satz auch so deine Einstellung? Bist du ein positiver Mensch?
Ja, und das hat ganz viel mit dem zu tun, was ich vorhin sagte, Selbstverantwortlichkeit. Ich bin für mein Schicksal verantwortlich und ich nehme auch an, was mir als Schicksal vom Leben gegeben wird. Viktor Frankl ist ein Psychiater, von dem ich ganz, ganz viel gelernt habe, der in den 40er Jahren ein ganz besonderes Buch geschrieben hat, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Der hat 4 KZs überlebt. Und der sagt, ich bin auf der Welt, um die Fragen zu beantworten, die mir das Leben stellt. Und ich habe nicht dem Leben Fragen zu stellen. Und an dem habe ich zu wachsen. Und das finde ich eine ganz, ganz wunderbare Haltung zum Leben, die Selbstverantwortung und Stärke bringt.
Ja, das ist absolut wichtig. Kommen wir noch mal kurz zu Purina zurück, denn du hast da ja ein ganz besonderes Thema als Botschafterin, nämlich Tierschutzunterricht für Kinder. Was steckt dahinter?
Ich war ja mal Studienrätin 7 Jahre lang in meinem Leben. Also von daher kenne ich dieses Klima im Klassenzimmer sehr gut, aber nicht in der Grundschule. Und ich finde es so unglaublich wichtig, weil man ja gesehen hat, auch gerade in der Pandemie, aber auch sonst, wird Kinder wollen Tiere zu Hause haben. Und das ist wahnsinnig süß. Die haben erst ein Stofftier und dann sagen sie sich, und jetzt will ich ein echtes. Und in vielen Familien ist es einfach nicht möglich, ein Tier zu halten, verantwortungsbewusst, artgerecht. Und das ganz, ganz früh in die Schulen zu bringen. Und Purina hat eine, wie ich finde, mit dem Verband der deutschen Tierärzte unglaublich seriöse Unterrichtseinheit entwickelt. Katja Lehmann ist so die Chefin, die das gemacht hat, Tierärztin, mit der ich auch befreundet bin, weil wir zusammen dann in den Unterricht gegangen sind. Aber sie macht den Hauptteil der Arbeit. Eine Unterrichtseinheit, in der Kinder kindgerecht sehr früh lernen, was braucht ein Tier? Hund, Katze, Kaninchen, Hamster, Wellensittich. Und wir gehen in diese Doppelstunden rein. Diese Doppelstunden kann man als Schuldirektor oder als interessierter Lehrer buchen. Gibt's gratis und dazu gibt's auch Unterrichtsmaterial. Über 200.000 Kinder haben das in Deutschland schon erhalten. Und es ist so spannend. Man geht da rein in den Unterricht und fragt erstmal, hey, wer von euch hat ein Tier und wer will eins? Und dann gehen ganz viele Hände hoch. Und dann haben wir Stofftiere und bringen auch den Kindern bei, welche Signale sendet ein Hund, was heißt Rute wedeln und so weiter. Oder Rute steif oder hochgestellt. Aber auch, was braucht der Hund? Wie viel Zeit? Wie viel Geld? Urlaub? All das. Macht ihr das mal bewusst. Die machen Gruppenarbeit. Das ist ein ganz, ganz vielfältiger Unterricht, 1,5 Stunden lang. Und am Ende fragen wir wieder, wer möchte jetzt einen Hund noch haben oder eine Katze? Und dann gehen wesentlich weniger Arme hoch. Und das mag jetzt komisch klingen. Ah, die sind nicht dafür, dass Hunde in die Familien kommen. Ja, wir sind nicht dafür, dass Hunde in die Familien kommen, wenn die Familien das nicht organisieren können und auch nicht das Geld vielleicht haben oder die Zeit oder was auch immer. Und das ist Liebe fürs Leben, das ist diese Unterrichtseinheit. Und ich hoffe, dass wir damit auch ein bisschen die Belegung der Tierheime senken können.
Ja, ich wollte gerade sagen, man würde sich wünschen, manche würden sich viel stärker mit diesem Thema vorher auseinandersetzen, bevor sie sich so ein Tier holen. Ne?
Ja.
Wie ist euer Feedback auf den Unterricht?
Super gut. Auch von Seiten der Lehrer und der Schuldirektor, auch der Eltern. Und das spricht sich rum. Also das wird auch von Schule zu Schule weiterempfohlen. Also die Katja und die Tierärzte, die diesen Unterricht ausgebildet machen, die haben echt was zu tun.
Ja. Und trifft man da viele Kinder, die zum Beispiel gar keinen Respekt vor Tieren haben oder gar nicht wissen, was das ist? Ich finde, man sieht jetzt, hört jetzt auch immer öfter die Sachen, neulich mal wieder gelesen, da haben Kinder mit dem Igel Fußball gespielt oder so. Ne? Da frage ich mich, wie kommt ein Kind da drauf? Ne? Also wie so erlebt ihr sowas auch?
Persönlich erlebe ich sowas nicht. Mhm. Wahrscheinlich lebe ich da zu sehr in einem heilen Umfeld. Aber dass Kinder, die in einer Umgebung aufwachsen, in der sie wenig Kontakt zu Natur, zu Tieren und zu Leben haben. Und auch das Thema Respekt und Wertschätzung, Würde, das sind ja Vokabeln, die muss man nicht beherrschen, aber leben. Wenn ich das nicht vorgelebt bekomme, dann werde ich das auch selber nicht umsetzen können und nicht inspiriert werden durch solche Werte.
Umso wichtiger der Unterricht.
Ja, unter anderem.
Gutes Thema.
Kommen wir zu unserer Abschlussrubrik. Mein Hund kann. Wir haben ja schon gehört, deiner kann einiges. Bälle fangen.
Ja, aber er ist ziemlich tapsig. Nach dem zweiten Ball fällt er ihm schon links raus aus der Schnauze.
Bringt er ihn zurück, oder?
Ich muss ihn sehr locken, dass er ihn mir zurückbringt. Aber was ich ihm beigebracht habe, ist Lascia. Das ist Italienisch und heißt lass los. Er guckt mich mit grauen Augen an, nicht schwarz, und sagt, okay, platsch, und lässt ihn los. Also das kann er schon.
Schnarchen?
Nein, aber quietschen, wenn er träumt.
Oh. Das ist total süß.
Dann läuft ja auch, manchmal bewegt er die Füßchen, die Füßchen,
ja,
manchmal, wenn er im Schlaf. Ne?
Gab doch jetzt gerade diese neue Studie oder irgendwo habe ich das in den sozialen Medien gesehen, dass sie herausgefunden haben wollen, dass die Hunde viel von ihrem Frauchen oder Herrchen träumen angeblich. Wie sie das rausgefunden haben, keine Ahnung, ich habe nur die Schlagzeile gesehen.
Es gibt ja schon.
Man kann sie ja nicht fragen, aber.
Bald Gedanken lesen können, aber leider ja. Nur bei Menschen.
Sachen kaputt machen.
Ist er Meister. Ja, also er ist schon immerhin dazu übergegangen, mir nicht nur meine Unterwäsche oder meine Schuhe zu klauen und sie zu zerbeißen. Das macht er nicht mehr. Aber ich habe heute Morgen wieder, was war das, mein T-Shirt auf dem Balkon gefunden.
Ja. Oha. Mit einem Loch, oder?
Nein, nicht mehr. Ja. Nicht mehr.
Nerven, kann er das gut?
Tatsächlich, beim Spaziergang, wenn er nicht aufhören will zu schnüffeln und ich will das nicht und ich ihn permanent eingrenzen muss, dann nervt er mich.
Stupst er auch? Meiner stupst ja immer, wenn er was will. Zum Beispiel, wenn wir essen und er will Käse oder so.
Nein, nein. Also er kriegt, das habe ich gut gemacht, er kriegt tatsächlich nichts vom Tisch. Er darf aber neben dem Tisch liegen. Mhm. Und dann kann er unaufgefordert etwas bekommen. Aber wenn er bettelt, kriegt er nichts.
Okay. Aber du hast vorhin gesagt, er hat den Jagdinstinkt nicht. Das heißt, er buddelt nicht nach Mäusen.
Oh doch. Doch. Er hat gestern... Hat er im Garten wieder ein Loch gebuddelt? Ich habe gerade was eingepflanzt.
Diese der Fass weg.
Jetzt nicht sehr gut. Aber auch schön. Da ist die Flasche geflogen. Weißt du, die mit den,
ja,
mit
ja, den, ja. Den Dings drin. Ja.
Das heißt, die Maus hat er nicht gekriegt. Alleine bleiben.
Ja, war ein langes Thema. Ist noch nicht ganz ausgestanden. Aber das mache ich echt mit ein bisschen. Also am Anfang habe ich es nicht geschafft, weil der hat so gejault. Das war so schlimm. Das habe ich nicht geschafft. Also als er ganz klein war. Auch nicht für 10 Minuten. Aber jetzt habe ich ihn immer länger allein gelassen. Ich werfe immer ein Stückchen, was weiß ich, einen kleinen Kauknochen rein. Dann springt er auf den, ich mache die Tür zu, bin weg. Und dann merke ich, er quietscht und ist aber dann ruhig. Aber sehr lange lasse ich ihn immer noch nicht.
Das heißt, so ein Stündchen oder schon länger auch?
Das Maximum sind so 2 Stunden.
2, okay.
Also noch ein Prozess.
Wir fragen dich dann in ein paar Jahren.
Ja, ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt Auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an aufdieschnauzepodcast@gmail.com. Bei Instagram @aufdieschnauze. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.